Ich hatte nie Mühe, Dinge zu sagen, von denen ich wusste, dass die Konsequenzen auch unter Umständen unangenehm werden. Im Nachhinein denke ich mir so, du hattest so eine Chuzpe und ich habe das überhaupt nie reflektiert. Das war für mich ein Reflex. Das klingt dann so heldenhaft, das war es noch nicht mal. Ich konnte gar nicht anders. Ich hatte gar keine Choice.
Radio 1. Hörbar Brust.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben oder diesen Podcast streamen. Jede Woche ist hier eine interessante Persönlichkeit zu Gast, hat 8 Songs aus ihrem Leben mitgebracht. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Brust.
Noch 2021 bezeichnete sich unser heutiger Gast als eine gnadenlose Optimistin. Schon aus diesem Grund wird es spannend sein, sich mit ihr über das Leben zu unterhalten. Konnte Natalia Wörner diese Einstellung durch all diese bewegten und bewegenden Zeiten navigieren und bewahren? Die Welt, wie sie damals war, betrat die Schauspielerin und Mutter eines fast schon sehr erwachsenen Sohnes 1967 in Stuttgart. Mit Schwester, Mutter, Groß- und Urgroßmutter wuchs sie auf. Früh war allen klar, dieses Kind hat seinen eigenen Kopf und setzt sich durch. Viele Schulwechsel, eigene Wohnung mit 17, bildschön ist und war sie, verdient sich mit dem Modeln das Geld für die Schauspielschule und setzt damit aufs richtige Pferd. 1992 steht sie erstmals vor der Kamera und das bedeutet Chapeau. Bald 35-jähriges Berufsjubiläum, unter anderem in Rollen als die Diplomatin oder jetzt zum 20-jährigen Jubiläum der Filmreihe Unter anderen Umständen. Und die Musik, die in Natalias Leben eine Rolle spielt, über die sprechen wir natürlich auch. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, liebe Natalia.
Hey,
ich freue mich sehr. Also, zwischen uns stehen so ein paar Sachen, die wir essen können, die wir trinken können, aber auch eine alte silberne Schale, die ich mal irgendwann bei der Haushaltsauflösung meiner Mutter, habe ich gedacht, ja, die ist ganz schön, die nehme ich mit und habe sie seitdem, also seit 12 Jahren eigentlich vernachlässigt. Und heute habe ich mir 4 Fragen überlegt und habe sie auf Zettel geschrieben, sie zusammengeknüllt und in diese Schale gelegt. Die hört sich so an, wenn man dagegen ditcht. Also sehr schön mit dem Fingernagel. Und ich habe mir überlegt, wann immer du willst, haust du gegen diese Schale, nimmst eine Frage raus und liest sie vor und beantwortest sie auch. Und wenn du gar keine Lust dazu hast oder es vergisst, dann ist es halt einfach so. Dann
cool.
Bleiben diese Fragen bis zum Ende unseres Lebens, jedenfalls von dir, unbeantwortet.
So der Klangschalen-Glückskeks.
Ja. Ja, sowas in der Art. Cool. Genau, ich bin sehr gespannt, ob du das wahrnimmst oder nicht. Du hast jemanden kennengelernt, um den ich dich wirklich beneide oder um dessen Begegnung ich dich beneide, Karl Lagerfeld. Ihr seid euch bei einem Shooting begegnet, er hat dich fotografiert. Kanntet ihr euch vorher schon?
Gar nicht. Beziehungsweise haben wir uns einmal kurz erlebt. Das war bei einer Berlinale, da machte er, glaube ich, für den Stern damals Bilder. Und da sind wir uns ganz kurz begegnet und haben uns Hallo gesagt und dann kam es zu dem anderen Shooting. Der hat ja so eine Kraft gehabt, dieser Mann, ja. Und war so ein toller Fotograf. Der setzte ein Licht wie bei Gemälden. Also muss ich ganz ehrlich sagen, war fasziniert von ihm und übrigens auch so Multitasking. Parallel an diesem Tag kamen Horden von Menschen rein und raus und brachten irgendwelche Architekturmodelle von irgendeinem Objekt, das er gerade irgendwie auch geplant hatte. Dann gab es irgendwie ein Kurzbriefing über die neue Chanel-Kollektion und dann noch eine kleine Abnahme von irgendeinem Fotoband. Und das ging alles so parallel, wo ich dachte, meine Güte, was macht er an einem Tag? Wie viel kreative Kraft ist da drin? Und was kann der alles parallel, aber immer in der vollen Konzentration, in der absoluten Aufmerksamkeit? Und selbst ich dachte in dem Moment, das ist wirklich inspirierend, wie der ist, ja. Also, nicht, weil ich nicht weiß, wie es funktioniert, sondern weil ich mich noch nicht mal zurückgesetzt gefühlt habe in puncto Aufmerksamkeit, was unser Shooting anbelangt. Es ging wirklich alles parallel und baute sich ineinander rein. Ein ziemlich faszinierender Mensch.
Ich habe jetzt gerade entschieden, dass ich mal seine Biografie lesen muss. Ich mache das nicht oft. Es gibt ja Menschen, die wirklich regelmäßig Biografien lesen. Das ist, glaube ich, in vielerlei Hinsicht förderlich und interessant.
Also er hatte auf alle Fälle ein sehr intensives Verhältnis zu seiner Mutter. Ich hatte irgendwann mal ein Interview von ihm gesehen, weil er ja wirklich unfassbar schnell sprach. Auch. Ja. Und das führte er darauf zurück, weil seine Mutter irgendwann mal zu ihm sagte, du musst schneller sprechen, ich habe nicht die Zeit, dir zuzuhören. Ja. Und die Intensität des Verhältnisses zwischen ihm und seiner Mutter war, glaube ich, für ihn ganz, ganz prägend. Ja, also das war immer ein Ding, die war wohl auch sehr schnell im Kopf. Mhm. Und dann ging das eben auch über Sprache. Und das finde ich schon interessant, weil es ja eher atypisch ist, dass ein Mensch so viel auch kommuniziert, weil er hat ja wirklich viel gesprochen. Ich glaube, er hat auch viel schweigen können, wenn er dann keinen Bock mehr hatte. Der war einfach hochintelligent, der Mensch, ja.
War er mit Sicherheit und auch sehr sensitiv und sensibel. Mhm. Und dennoch hatte man ja bei ihm das Gefühl, dass er als Persönlichkeit, der hat ja auch extrem polarisiert, der ist ja auch richtig rausgegangen mit polarisierenden Meinungen über Dinge. Mhm. Er hatte oft einen sehr hintergründigen Humor, der das Ganze dann noch so ein bisschen abgefedert hat oder das Ganze nochmal verstärkt hat. Mm. Und ich habe gerade so gedacht, für diese Zeit, in der wir hier gerade leben, eigentlich sehr untypisch, weil sich Menschen auf diese Weise nicht mehr exponieren, auch nicht als Spiel oder nur sehr selten oder nur wenn sie einkalkulieren, dass da ein Shitstorm um die Ecke kommen könnte oder sie dafür in irgendeiner Weise belangt werden. Mhm. Oder empfindest du das anders?
Nee, ich empfinde das gar nicht anders. Und ich meine, es sind ja zwei Sachen, die dazukommen. Das eine ist die Bedeutung, die Social Media hat in der Kommunikation, in der Wahrnehmung und auch in der Selbstdarstellung. Große Katastrophe. Und das andere ist, wo wir uns als Kollektiv in der Gesellschaft weltweit, wo wir uns hinbewegen und was auch die letzten ein, zwei Jahre mit uns gemacht hat und macht im Moment. Das ist schon eine krasse Zeit. Und weil du das vorhin zitiert hast, mich selbst, dass ich sage, ich bin eigentlich eine gnadenlose Optimistin, kann ich nur sagen, im Moment gibt es Momente, mit denen ich selbst fremdle, auch mit mir in meiner Wahrnehmung, weil ich mein Optimismus streckenweise nicht mehr halten kann. Also nicht auf dem Niveau, der mir selbst auch gut tun würde. Das ist gar nicht, dass ich etwas von mir verlange, was ich nicht geben kann. Ich sehe es nirgends. Und ich wünschte mir, ich würde nicht so reden. Und wenn ich mir zuhöre, macht es mich eigentlich traurig. Aber da wir ja hier ein ehrliches und tiefes Gespräch führen wollen, kann ich dir nur sagen, die Welt ist in keinem guten Zustand. Nein. Und ich mache mir auch echt Sorgen. Und ich mache mir auch dann Sorgen, wenn ich mir die Generation meines Sohnes anschaue.
Der wird jetzt 20.
Der wird 20 im April und welche Welt wir ihm da irgendwie einfach auch vor die Füße stellen.
Wie geht's ihm denn, wenn er mit dir darüber spricht? Hast du das Gefühl, dass er weitaus optimistischer ist als du?
Naja, ich glaube, dass er einen anderen Vergleichsmaßstab hat. Das heißt jetzt aber nicht, dass er untertourig fährt. Aber ich glaube, das, was ich manchmal als schmerzhaft, als bedrängend und auch als wirklich schwierig empfinde, er jetzt, und das ist auch nicht typisch für die Generation, wir wollen ja nicht generalstabsmäßig urteilen, er geht eigentlich gerade sehr positiv und offen auf die Schritte, die auf ihn zukommen oder die er auf sich zukommen lässt. Und das tut mir wahnsinnig gut. Wenn ich, und das ist dann halt immer das Ding mit den Vergleichen, wenn ich mir überlege, wie ich Anfang 20 in die Welt gerannt bin, mit welchem Freiheitsdrang und mit welcher...
Schon früher, ne?
Ja, aber eben dann, das ging dann raus aus der Schule, immer Schulwechsel, dann nach Wien, nach Mailand, nach Paris, von Paris nach New York. Ich hatte überhaupt keinen Plan, was ich mache. Ich hatte einen Drang, die Welt neugierig aufzunehmen und über dem Ganzen war so eine Riesenfahne und da stand Freiheit drauf, maximale Freiheit und Lebenshunger und in einer gewissen Weise auch eine Unbeschwertheit.
Na klar.
Und diese Unbeschwertheit, die gibt es heute in der Form nicht mehr. Zumindest empfinde ich sie nicht. Ich kann aber auch nicht das Empfinden für die jetzigen 20-Jährigen für mich filtern und sagen, ihr könnt ja gar nicht unbeschwert sein. Vielleicht sind sie es auch für ihre Art.
Genau.
Ja. Ich wüsste einfach überhaupt nicht mehr, ob ich heute, wenn ich 20 wäre, zu so einem Lebensgefühl gemessen an dem, wie es der Welt geht, in der Lage wäre.
Nein, aber das ist auch extrem hypothetisch. Was wir mit dem, was wir heute wissen und wie wir es einordnen, können wir es uns auch nicht vorstellen. Wir fangen an mit einem All-Time-Favorite von dir, Aretha Franklin, Natural Woman. Wollen wir es einfach spielen? Oder gibt es dazu noch eine Geschichte?
Dazu gibt es so viele Geschichten, weil dieses Lied eines dieser Lieder ist, die mich wirklich seit der Jugend begleiten. Und in ganz, ganz schönen und auch in traurigen Momenten war das immer ein Stück Trost und Heimat und einfach auch eine so unfassbar schöne Stimme.
Ja. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. Die Schauspielerin Natalia Werner ist zu Gast in der Hörbar. Du bist im September 1967 in Stuttgart zur Welt gekommen. Und als ich mich mit deiner Kindheit und deiner Familie ein bisschen beschäftigt habe, habe ich gedacht, eigentlich wäre das auch eine schöne Idee für ein Drehbuch, für einen Film, wenn du zurückgehen würdest so ein bisschen. Denn du weißt ja so einiges über deine Vorfahren. Und das sind durchaus interessante Geschichten. Mhm. Ist es in Ordnung, wenn wir so ein bisschen durch deine Familie gehen?
Voll, gut. Klar.
Du gibst mir einfach ein Zeichen, wenn es zu persönlich ist vielleicht. Aufgewachsen bist du in einem Vier-Generationen-Haus. Mhm. Das ist schon mal sehr besonders. Deine Urgroßmutter Moni, eine Witwe des Ersten Weltkrieges, dann deine Großmutter Martha, und zwar wie Martha Hari geschrieben, glaube ich. Ne?
Martha Hari, also Spitzname von Margarete.
Ah, okay, alles klar. Dann deine Mutter und ihr zwei Schwestern. Du hast eine 4 Jahre ältere Schwester.
Ja.
Monis Vater. Die ganzen Geschichten, hast du die parat in deinem Kopf, diese Familiengeschichten? Also nochmal, Moni war die Urgroßmutter.
Ja.
Das geht jetzt also zu deinem Ururgroßvater.
Ja.
Denn ich will nur ganz kurz aufzeigen, dass du da wahrscheinlich auch eine spezielle Verbindung hast zur Ukraine, zu Kiew möglicherweise. Denn er ist von Tübingen, glaube ich, aus nach Kiew gegangen, um da zu arbeiten, hat deine Familie
gegründet. Genau, die haben dort gelebt, ja. Und hatten, was ich immer so toll fand, die hatten 3 Kindermädchen, die alle andere Sprachen gesprochen haben.
Oh.
Was sehr untypisch war für diese Zeit. Und deshalb konnte meine Urgroßmutter so viele Sprachen. Die war auch sehr sprachbegabt. Und als sie dann in Stuttgart lebte, in unserem Haus, das wir bis heute haben, und dann Verwandtschaft kam aus Kiew, wurde damals natürlich Russisch dort gesprochen.
Ja.
Und das war der Kalte Krieg damals. Und es hat mir ein bisschen, ich fand es ein bisschen unheimlich.
Mhm.
Mit mir wurde nur ganz wenig Russisch gesprochen. Ich kann das eigentlich kaum mehr. Ich hab den Sound, weil es ein Sound auch meiner Kindheit war, im Ohr. Aber ich habe damit auch ein bisschen Ängste verbunden, weil das gab auch dann nach dem Krieg ein paar Gruselgeschichten, wer warum dann dissidierte und nach Deutschland und nicht nach Deutschland kam und ging. Und wenn die wollten, dass wir Kinder sie nicht verstehen, sind sie ins Russische gegangen.
Ah.
Und deshalb war das für mich immer die Frage, so ein Ausschlussverfahren, so, das war ein bisschen so die Sprache der Fremdheit. Aber das war nicht emotional gemeint, sondern wirklich rein sprachlich.
Monis Vater, also dein Ururgroßvater, wurde 1915 unter Stalin mit seiner Familie nach Sibirien verbannt, floh nach 3 Jahren und konnte mit seiner Frau und deiner Uroma, mit Moni, bei der steigen wir ein, die hast du erlebt, die gehört zu diesem Vier-Generationen-Haus, an den Bodensee und führte ein sehr unorthodoxes Leben, sowieso, auch für heutige Verhältnisse noch, aber für damalige Verhältnisse ja sowieso. Denn, ja, sie bekam 2 Kinder und sie hatte einen Mann, Felix, aber sie verließ ihre Familie, weil sie sich verliebte.
Ja, ja. Sie ging, ließ sich scheiden und dann ist dieser Mann, den sie dann geheiratet hat, ja tragischerweise auch im Krieg gefallen. Das ist wirklich schon eine Geschichte für sich, weil das war damals ein Riesending und auch ein sehr belastetes Verhältnis, das sie wiederum zu ihren Söhnen hatte. Und der Mann, die Liebe ihres Lebens, der kam dann nicht mehr zurück.
Ja. Und sie lebte, da musst du mich jetzt korrigieren, mittellos, bis sie dann aufgenommen wurde in dem Haus ihrer Tante. Das ist das Haus, von dem wir die ganze Zeit sprechen und die Tante vererbte es ihr dann. So kam sie also in den Besitz dieses Hauses und die Generationen nach ihr lebten dann dort auch und ihr miteinander.
Ja.
Wie lange hast du denn deine Urgroßmutter noch kennenlernen dürfen?
Du wirst lachen, die war der Chef bei uns im Haus und die habe ich noch sehr, sehr deutlich mitbekommen und geprägt und wir hatten eine ganz besondere Verbindung, weil sie war so enorm willensstark. Und hat relativ schnell gewittert, dass sie in mir da eine gute Sparringspartnerin hat.
Aha.
Und dann wurden da, wir mussten auch wirklich mit anpacken und einkaufen und Zeugs machen, was man zum Teil für damalige Verhältnisse vielleicht auch ein bisschen mehr als üblich wahrgenommen hat. Sie konnte nicht mehr aus dem Haus, sie war nicht mehr dazu in der Lage, draußen zu gehen. Und ich musste vieles für sie machen. Und wenn ich dann nicht die richtigen Sachen eingekauft habe, war sie sehr streng. und hat mir genau erklärt, was man wie macht und was man bitte lässt und warum sie es genau so möchte. Sie war unfassbar präzise, war da gar nicht so eine Schmuse-Uroma, sondern eigentlich eher so eine Chefin, die sagt, so läuft's, so möchte ich's, mach mal deinen Beitrag dazu. Sie war übrigens auch eine fantastische Köchin und liebte es zu backen. Also sie hatte auch so ganz klassische Hausfrauenfähigkeiten, Talente, aber ansonsten war sie eben wie alle diese Frauen
ja.
auch ein Teil eines Ersatzes, der sozusagen den männlichen Part im klassischen Falle zumindest mal darstellen würde, auch was die Erziehung anbelangt. Und sie war einfach wirklich der Chef bei uns.
Vielleicht sieht man daran, dass männlich und weiblich, dass das im Grunde soziale Konstrukte sind, die wir auch zum großen Teil geben. Denn diese Frauen sind durchaus in der Lage gewesen, Grenzen zu ziehen, Strenge zu zeigen, pragmatisch zu sein, Familien über Wasser zu halten. Also all das, wo man heute sagt, ja, das ist der Mann ist der Versorger, der Mann ist der, das haben diese Frauen in den Generationen nach dem Ersten und während des Ersten Weltkrieges und im Zweiten auch, das haben die ja gezeigt.
Ja, aber bei uns hat sich das ja durchgezogen, wirklich bis heute. Ich meine, wir haben alle, auch meine Schwester, wir haben sozusagen dieses Drehbuch alle wiederholt in unserer aller Leben. Wir sind alle dann auch Mütter geworden, aber eben ohne die klassische Kleinfamilie, ohne den dazugehörigen, in Anführungsstrichen, männlichen Part, auch was die Erziehung jetzt im Falle meiner Schwester und mir dann der Söhne anbelangt. Das heißt ja, das ist eigentlich, wenn man es mal wirklich literarisch betrachtet, ein bisschen Phänomen, diese Familienaufstellung, dass wir von Generation zu Generation, ich muss jetzt selber lachen, dass aber uns diesen Staffel weitergegeben haben und ich ja auch oft in der Situation war, wenn ich mir heute das so mal 20 Jahre lang anschaue, wie ich das gemacht habe, wo ich dachte, Mann, ey, das, was ich gerade mache oder die Strenge, die ich an den Tag legen muss oder die Klarheit, fände ich es auch toll, wenn es mal jemand anderes macht. Das muss ja nicht zwangsläufig dann der Mann sein, dass man sagt, das sind so die Soft Skills und die Hard Skills. Das geht mir gar nicht um die Geschlechterrollenverteilung, sondern grundsätzlich zu sagen, wo darf man weich sein und nur gebend oder wo muss man bitteschön Grenzen setzen und damit eben auch Werte schaffen und eine Haltung zeigen. Und bei uns waren das ausschließlich die Frauen und so habe ich es auch gelernt. Und wir haben nie über die Abwesenheit der Männer gesprochen.
Ah, interessant.
Das war überhaupt nie das Thema. Das ist mir dann irgendwann mal aufgefallen, als ich älter geworden bin. Dass ich dachte, stimmt, da, wo sind denn da die anderen so ungefähr, ja? Das ist wirklich total verrückt. Ich glaube, ich war 30, als ich das festgestellt habe, dass das, ach stimmt, da war ja gar kein Mann im Haus. Ja, ja. Ich übertreibe natürlich maßlos, weil da hatte ich natürlich schon Beziehungen und meine ganzen Erfahrungen gemacht bis dato. Aber grundsätzlich, dass man sagt, oder fehlt was, da war doch was anderes, da fehlte eben nie was, weil das nie da war. Und im Übrigen, jetzt muss ich mal einen kleinen Sprung machen und dann habe ich voll Bock mal auf dieses Ding da drauf zu klingen. Ich war nämlich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben bei einem Klassentreffen.
Das ist ein super Cliffhanger, weil jeder will wissen, wie es bei deinem Klassentreffen war, denn jeder hat eigene Erinnerungen an Klassentreffen. Wir reden jetzt hier von, entschuldige, wenn ich das frage, aber
wie lange? 40 Jahre.
40 Jahre.
40 Jahre. 40 Abi Jahre. Abi.
So krass.
Holy shit.
Aber wirklich
oh,
holy shit.
Mann, ey, dass man das sagen muss. Also du siehst aus wie das blühende Leben und so benimmst du dich auch. Hören wir jetzt Sade, Your Love is King oder Pink Floyd, Wish You Were Here?
Nee, schon Your Love is King.
Your Love is King von Sade.
Alright.
Your Love is King.
Hörbar@radio1.de, das ist unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben wollen. Zu Gast ist heute die Schauspielerin Natalia Wörner. Stellen Sie sich vor, sie war gerade bei einem Klassentreffen, 40 Jahre Abitur. Mann,
cool.
Erzähl.
Ja, das ist es aber insofern nochmal anders wie bei anderen, weil ich in dieser Klasse tatsächlich nur 3 Jahre war. Und zwar 5., 6., 7.
Man muss erklären, dass du wirklich so eine Schoolhopperin
genau.
warst.
So, und das war das erste Gymnasium, in dem ich war. Diese 3 Jahre war ich da und dieser Jahrgang, und es war dann nicht nur, wir waren die C-Klasse, es waren auch die anderen Jahrgänge da. Also der ganze Jahrgang war dann da, der dann quasi parallel zu mir, allerdings dann in einer Schule Abitur gemacht hat. Und deshalb komme ich auch drauf, das war auf vielerlei Weise eine sehr interessante Begegnung oder Begegnungen für mich, weil gemessen an dem, was wir gerade alles besprochen haben mit dem Matriarchat, kam bei uns irgendjemand, wen wundert's, auf die Idee, mich auf eine private Mädchenschule zu schicken. Das war ein Töchterinstitut und da passte ich so gar nicht rein. Zum einen war ich immer ein Jahr jünger als alle anderen und zum anderen, weil es eine reine Mädchenschule war, waren dann nochmal Aufteilungen, war, also jetzt mal rein von der Dynamik her, war ich so ein Tomboy, ich war spindeldürr und rotzfrech und ich bin mehr oder minder von der Schule geflogen wegen schlechtem Verhalten. So, und diese Geschichten wurden mir alle erzählt, nochmals, auch nach 40 Jahren oder in dem Fall dann nach 45 Jahren sogar. Und es war krass, was ich mir für ein Blödsinn habe einfallen lassen. Es war sehr lustig. Also mir war es auch wichtig, dass man viel lacht und dass man irgendwie gut beieinander ist. Aber es war auch unmöglich. Ich weiß überhaupt nicht, was mich getrieben hat. Und da ich immer irgendwann mal in diesen letzten 45 Jahren habe ich gedacht, ich habe mir das alles irgendwie eingeredet. Das sind ja auch die Geschichten, die man sich selbst erzählt.
Irgendwann glaubt man
sie. Es war aber noch viel schlimmer.
Oh.
Und die anderen.
Erzähl mal bitte, wovon reden die?
Unangenehm.
Nur eine, wenigstens eine.
Also wir haben auch Lehrer gemobbt. Also es war so anders, wie man das heute erlebt. Das Schlimmste war, dass eben, es war auch ja noch eine evangelische Schule. Es kam ja alles dazu. Und wir hatten eine Religionslehrerin, Fräulein Pfitzmeier hieß die. Das klingt jetzt irgendwie aus dem Räuberhotzplatz. Es tut mir so leid, ich hätte mich so gerne bei ihr entschuldigt. Und ich kam irgendwann mal auf die schlechte Idee, dass wir ihr aus nachvollziehbaren Gründen einen Rasierapparat zu Weihnachten schenken. Und es war nicht schön. Und sie hat sich unglaublich gefreut über dieses Geschenk und machte es auf und dann fing sie an zu weinen.
Ach,
und
ja.
Ich saß auch noch unnötigerweise da mit einem Regenschirm in der Klasse, weil sie eine sehr feuchte Aussprache hatte. Und all das fanden wir lustig und sie nicht. Und das war dann auch das Ende meiner Schulkarriere mit anderen Geschichten eben dort. Und also nach 45 Jahren habe ich mich da wieder hingetraut. Und das war auch ein bisschen natürlich gemein, weil die Damen alle natürlich über mein Leben sehr viel mehr erfahren haben und da auch sehr spezifische Fragen gestellt haben, die aber auch total okay waren und ich die meisten gar nicht mehr wiedererkannt habe und dann anhand von alten Klassenfotos dann Zuordnungen machen konnte. Und das war total nett und witzig, natürlich die man damals schon toll fand.
Absolut.
Fand man wirklich
absolut
wieder toll.
Ja.
Das war ein bisschen mysteriös, weil man denkt, meine Güte, wie man sich verändert, was man ja auch zweifelsohne tut. Und trotzdem, so energetisch bleibt da sowas. Da sind so Momente da, wo man sagt, ach stimmt, mit der war ich damals schon irgendwie dufte. Und es war toll.
Und ich finde auch, die Gesichter morphen zurück.
Unfassbar.
Unglaublich. Plötzlich im ersten Moment denkst du,
Wahnsinn,
ganz anders, hätte ich nie erkannt. Und dann spricht man 10 Minuten und ist wieder in so einem, wie als hätte man sich dechiffriert.
Voll. Ja. Und das war aber auch ganz interessant nochmal, ich kenne ja durch Filmteams und so immer so in engen Gruppen sehr schnell auch irgendwie reinriechen und wissen, mit wem mag man gerne irgendwie um die Ecke Pferde stehlen. Dadurch, dass diese Frauen ja auch im Klassenverband immer nur unter Frauen waren, da es eben, wie schon beschrieben, eine Mädchenschule war, waren die Frauen so gut miteinander. Also da war so eine Atmo, die war super und die war gewachsen und man merkte, die kennen sich und die sind als Gruppe irgendwie immer
gewachsen auch miteinander, ja.
Und da war eben auch keine andere Ebene oder keine andere Konkurrenzform in der Art, sondern
die sich verändert nämlich.
Genau.
Das ist so interessant, weil viele der Mädchenschulen, entschuldige, wenn ich dir so ins Wort falle, ich bin selbst auf einer gewesen.
Dann weißt du genau, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst.
Ja.
Obwohl ich nicht weiß, ob ich das jetzt alles so unterschreiben würde, wie du es wahrgenommen hast, mit so einer Gemeinschaft oder so. Aber ich weiß, dass irgendwann ab den oberen Jahrgängen wurden Jungs reingeholt. Ich glaube, das war aus ökonomischen Gründen wichtig, dann, dass es als reines Mädchengymnasium nicht länger existieren konnte. Aber das waren nicht viele, das waren keine Parität, sondern das waren dann so 5 Jungs pro Jahrgang.
Mhm.
Und wie das, die Dynamik unter den Mädchen veränderte.
Voll.
Dann auch noch in diesem Alter,
ja,
in dem es darum, ja, geht, ne, sowieso sich sexy finden zu wollen, Sachen auszuprobieren. Und dann sind dann da so 5 Typen, Jungs, Hanseln, die selbst irgendwie auf der Suche sind, mehr oder weniger, und denen 1000 rote Teppiche ausgerollt werden.
Crazy.
Weil alle Mädchen versucht haben, ihnen zu gefallen. Und das war schon echt irre.
So.
Ja.
Jetzt, das ist, Achtung. Das ist der, ja, Moment für... Ja.
Bin sehr gespannt.
Ich bin auch gespannt. Die Frage ist, welchen Menschen würde sie sofort auferstehen lassen? Oha.
Also welchen Menschen würdest du sofort auferstehen lassen, wenn du das könntest?
Ja, im Moment würde ich mal sagen, Gandhi. Den würde ich gerne mal befragen zu der jetzigen Situation und was das heißt, wie wir mit der Welt umgehen und wie wir der Welt die Stirn zeigen und auch die richtigen Worte und auch eine Haltung, die über den Moment hinausgeht. Und ich rätsel mit mir da selber oft rum und frage mich, was die Welt wirklich braucht und was wir jeder für einen Anteil geben können, der mehr ist als Ohnmacht. Beschäftigt mich sehr im Moment.
Und was, wenn Gandhi sagen würde, ja, liebe Frau Wörner, herzlichen Dank, wir versuchen das mit Liebe zu lösen. Also ich denke, du weißt, was Gandhi dir sagen würde. Ich weiß sehr wenig über ihn, aber was ich weiß, ist, dass es der liebende, der pazifistische Widerstand ist. Mhm. Und wie würdest du dir denn die Frage beantworten, ob du bei all diesen Alpha-Rüden, diesen selbsternannten von Erdogan zu Trump, hoch und runter Putin und so weiter, Orban, glaubst du wirklich immer noch, dass dieses Schweigen, dass dieser sanfte Widerstand zum Erfolg führen kann, könnte?
Ich glaube, nein. Ich glaube, Gandhi wäre heute tatsächlich jemand, der sich anders nochmal äußern würde. Das ist aber jetzt natürlich rein meine, ja, Fantasie, klar, und Spekulation. Ich glaube nicht, dass man mit Gandhi auch nur Schweigen und widerstandslose Liebe assoziieren muss, auch damals nicht. Der war ja auch schon ein Mann der Worte.
Ja.
Aber die Frage, die sich doch gerade stellt, jetzt müssten wir eigentlich ein Lied haben, das da heißt What the world needs now is love, sweet love. Auf alle Fälle ja und auf der großen kollektiven Ebene hundertprozentig. Aber natürlich braucht es auch eine andere Art von Klarheit und Form und auch Wortgewalt, um dieser Brutalität was anderes entgegenzusetzen, außer nur, in Anführungsstrichen, nur friedvoller Widerstand. Das glaube ich schon. Und wenn ich die Lösung hätte.
Ja, na klar, wer nicht?
Ja.
Wenn das alles wirklich Wellenbewegungen sind, die, ne, also wir hatten ja Trump schon, wir dachten, Haken hinter und dann kommt, also diese Bewegungen, die letzten 15 Jahre gezeigt haben in dieser Welt, bestimmte zivilisatorische, gesellschaftliche Errungenschaften, von denen ich zum Beispiel auch immer dachte, wenn sie erstmal da sind, hat man sie, dann verankern die sich. Warum sollte man die verlieren? Quatsch, aber nein, wir sehen, das ist ganz anders. Ja, sehr vieles geht wieder verloren.
Ne? Ist schon verloren gegangen. Ich meine, wie ich aufgewachsen bin, ich meine, Amerika war die Demokratie, die Freiheitsland.
Land of the free.
So, und das ist verloren gegangen. Ja. Und im Übrigen, selbst wenn jetzt Trump doch über die Epstein-Files noch fallen sollten würde, dann wäre das die Geburtsstunde von J.D. Vance.
Ja, genau.
Das ist noch viel schlimmer. Das, genau, Ding ist gelutscht, der Tropf. Ja. Das ist eine schöne Erklärung mit den Wellen, aber wohin führt uns denn der ganze Ozean? Ich schaue mir an, wie sich die Ausläufer dieser Wellen ja auch schon bei uns breit machen und mit welchem Rollback wir zu tun haben auf so vielen Ebenen. Und wir Frauenrechte, um jetzt mal das spezifische Thema, auf das wir vielleicht nachher auch nochmal genauer kommen, alle Dinge, die wir schon längst dachten, das ist Terrain, das haben wir eben überhaupt nicht. Und das ist ja ein Teil der ganzen Schockrealisierung im Moment, dass wir eben nicht aus der Geschichte gelernt haben.
Ja, ich glaube, die Frauenrechte sind ja in vielerlei Hinsicht schon da. Die Frage ist, wie leben wir miteinander? Und ich habe nicht das Gefühl, dass diese Gleichberechtigung, wenn sie oktroyiert wird, verstanden wird. Mir ist daran gelegen, dass Menschen verstehen, warum man nicht in Deutschland jeden zweiten Tag eine Frau totschlagen darf. Ne, diese Femizide sind ein sehr drastisches Beispiel, aber ein sehr deutliches und leider auch sehr realistisches Beispiel dafür, dass der Respekt nicht verinnerlicht wird, dass es immer noch ganz viele Leute gibt, die auf Frauen herabschauen. Ich frage mich, wie kann man dieses Mindset, dieses kollektive Mindset langsam, aber sicher ein bisschen verschieben. Warum gelingt das nicht?
Ja, aber und nicht, weil es die Sache dann verändert, das ist ja kein deutsches Phänomen.
Also nein, das ist ein weltweites Phänomen.
Ja. Nur, weil du gerade sagst, in Deutschland sind die Zahlen drastisch schrecklich. Und die Frage ist, die Konsequenzen, die daraus gezogen werden, sind eben sehr halbherzig. Und da ist auch kein politischer Wille, das wirklich bis zu einer Form und in einer Konsequenz zu etablieren, um es dann irgendwann auch zu verinnerlichen, weil der Rahmen gar nicht da ist. Beispiel Spanien läuft es ganz anders.
Fußfessel.
Ja, nicht nur immer diese wiederholte Fußfessel. Ich meine, mittlerweile ist es so, dass bei einem Femizid gibt es lebenslang. Das sind einfach ganz andere Konsequenzen. Mhm. Die Fußfessel wird jetzt so als allgemein.
Es ist der erste sichtbare Schritt.
Und er hat schon sehr viel bewirkt, ja. Und trotzdem gibt es da ein kollektives Umdenken. Das ist einfach mal da, weil es andere Rahmenbedingungen gibt und Konsequenzen, die sehr viel schneller und klarer. Und dann ist ein Zusammenspiel zwischen der Polizei, zwischen den juristischen Kapazitäten und zwischen den Ärzten und allen, die bei einem konkreten Fall ganz andere Schritte einleiten. Und einfach, weil sie es können, weil sie geschult sind, weil sie die Möglichkeiten haben und die Mittel personell und eben auch haptisch. So, und da ist in Deutschland einfach ein Loch. Es gibt die Istanbul-Konvention, die ist ratifiziert, die wird aber nicht umgesetzt. Das ist wirklich politisches Versagen und zwar auf ganzer Linie. Und da gibt es überhaupt nicht immer nur die Verargumentierung über das Geld, sondern das hat was mit Haltung zu tun.
Absolut. Und liegt das daran, dass in der Politik jetzt auch in diesem Kabinett, ich weiß nicht, sind es 70% Männer? Liegt es auch daran?
Ich denke schon. Ich glaube, dass viele Frauen, die aktiv beteiligt waren, viele gute Dienste geleistet haben. Wir haben zumindest mal das Gewalthilfegesetz kam durch und das war auch eine Gemeinschaftsleistung,
stimmt,
die über die unterschiedlichen Parteien durchging. Das war wichtig und gut. Aber ich glaube, dass es einfach eine Form gibt, die noch nicht da angekommen ist, wo es sein müsste.
Cool and the Gang.
Oh ja.
Ladies Night, das klingt fast ein bisschen zynisch. Wir sind in der Erzählung biografisch oder chronologisch noch gar nicht da, aber als Stichwort darf ich Ihnen zuwerfen, das ist Natalias Modelzeit in Paris und Mailand, richtig?
Voilà. Voilà. Und dann starb sie, weil sie sich bald an einer Beere verschluckt hat.
Die Hörbar Rust, zu Gast ist heute die Schauspielerin Natalia Wörner und auch wir sind in so Sinuskurven und Wellen unterwegs, was die Themen und die Stimmung angeht. Wir springen jetzt in eine Zeit, naja, vielleicht wirkt sie von außen noch schillernder, als sie war, aber vielleicht war sie auch genauso schillernd. Das ist schon angedeutet als junges Ding, als sehr willensstarke, sture, weiß ich nicht wie noch, junge Frau, junge Schülerin, hast du gemacht, was du machen wolltest, viele Schulwechsel, hast dein Abitur, hast du noch gemacht, ne?
Ja.
Bist sehr früh ausgezogen mit 17 und hast dir in den Kopf gesetzt, obwohl deine Mutter nicht so begeistert war, die wollte, dass du was Anständiges lernst, aber dass du modelst und dir dadurch das Geld für deinen Schauspielunterricht verdienst. Du wusstest also, in welche Richtung es gehen sollte für dich.
Ja, ich hatte eine Ahnung. Ich hatte das auch mal relativ früh angemeldet mit der Schauspielerei, weil ich habe natürlich, hinterher ist es linear immer so hübsch zu erzählen. Ich wusste das nicht, als ich in der Schule dann immer bei Theater AG und so habe ich natürlich mitgemacht und fand es super. Aber da formte sich das noch nicht als Gedanke, später dann doch. Und irgendwann mal habe ich das auch angemeldet bei uns zu Hause und habe gesagt, ich glaube, ich werde Schauspielerin. Und dann waren alle so, ja, jedes Mädchen möchte Schauspielerin werden. Und das war damit auch erledigt, das Thema, wurde überhaupt nicht ernst genommen. Und es war halt bei uns im Hause so, dass man dann, musste man sich schon sehr klar deutlich positionieren, um zu sagen, nee, ich meine das ernst. Aber gut, die Zeit verging, dann bin ich dann in die Welt gezogen und war, ja, so, ich dachte, das ist jetzt mal interessant. Ich gucke mir das mal alles so an und finde es irgendwie auch gut.
Ich gucke mir das mal, wenn ich mal ganz kurz das konkretisieren darf. Ich habe eben schon gehört, du bist auch jetzt noch eine extrem attraktive Frau. Ich möchte eigentlich immer weniger dazu übergehen, Frauen mit Attraktivität zu bemessen. Aber es ist nun einfach mal so. Und damals warst du es auch schon, du hast als Jill Sander Model, also wer so schon mal startet quasi, das muss schon ziemlich besonders gewesen sein. Und das Einzige, was mich daran stört, ich weiß nicht, ob es stimmt, ist, dass du mal gesagt hast, du selbst hast erst angefangen, dir zu gefallen mit Ende 20. Das heißt, in dieser Zeit, in der die ganze Welt gesagt hat, I love you, you're so beautiful, und Leute wie John Lurie, dieser Musiker, dich von der Bühne aus gesehen und angesprochen haben, ist ja auch eine Beziehung draus geworden. Also das heißt, du warst so ein leuchtender Stern und hast dir selbst gar nicht gefallen in der Zeit?
Ich war jetzt nicht aktiv unglücklich, aber ich glaube, ich habe nicht realisiert, mit welcher inneren und äußeren Kraft ich so durch die Welt marschiert bin. Ich sage es wirklich bescheiden und dachte, andere sind viel hübscher irgendwie. Man hat dann immer irgendwas rumzumeckern an sich. Und das ist echt auch komisch, wenn ich mir das heute anschaue, denke ich mir heute, was habe ich mir denn da vom Kopf gemacht? Du möchtest auch allen jungen Frauen sagen, das ist so bescheuert, mit welchen strengen Maßstäben man auf sich selbst schaut. Und das ist eigentlich ja, das sind ja Waffen, diese Blicke, ja. Und dieses sich auseinandernehmen, was einem irgendwie nicht gefällt oder was man lieber hätte und so. Ich würde heute sagen, wenn ich eine Tochter hätte, würde ich der das, glaube ich, von Anfang an einreden und das verbieten, was man natürlich keinem Menschen verbieten kann, sich selbst so streng zu beurteilen und dann mit diesem Selbstwertgefühl, weil das wird ja zu einem Gefühl, so angeschossen in die Welt zu gehen. Wozu? Warum? Das ist so schade. Und ich habe, obwohl ich ja dann auch als Model gearbeitet habe und gemerkt habe, irgendwie geht es schon. Trotzdem, ich habe mich überhaupt nicht als so äußerlich unglaublich attraktiv empfunden mit dem Gefühl dahinter. Natürlich guckst du dir Bilder und sagst, das ist okay oder das geht. Aber das war nie mein Motiv. Und ganz komischerweise war es dann auch so, dass ich das Modeln selbst irgendwann mal als wahnsinnig langweilig empfunden habe, weil es eben so eine Reduktion ist aufs Äußere. Und diese Welt, in der ich mich dann da bewegte, eine war, die mich relativ schnell genervt hat, weil es einfach auch wirklich ein bisschen oberflächlich ist, ja. Das kann für eine Zeit auch was Reizvolles haben, aber das war nie etwas, was für mich wirklich funktioniert hat. Dennoch habe ich es aber auch für mich als klare Chance gesehen, mir das Leben zu finanzieren, das ich damals eben auch leben wollte.
Du hast auch in New York gelebt, eine ganze Zeit lang.
Und dann habe ich da die Schauspielschule damit finanziert und bin, wenn ich dann kein Geld mehr hatte, auch wieder nach Europa und habe dann auch gemodelt und bin dann wieder zurück nach New York und so. Ich habe das schon ganz, ganz schlau gemacht von dem Einsatz der Gelder. Mhm. Aber ich, und das war ja dann die Ära der Supermodels und das, da war ich nicht. Also das, da hatte ich auch gar keinen Ehrgeiz, so eine Karriere anzustreben. Das ist ja dann wirklich von bis. Und für mich war dann klar, ich nehme das als eine Möglichkeit, mir etwas zu finanzieren, was ich sonst nicht hätte haben können.
Schlau, ist klug.
So, und dann, das hat dann funktioniert.
Musik.
Genau.
Hast du nicht sogar einen Song für diese Zeit mitgebracht? Erinnerst du dich?
Naja, ich habe von John damals auch.
Weil von John.
Von John.
Also damals. Man muss wirklich all den etwas jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, das ist eine Kult, das finde ich immer so ein doofes Wort, aber es ist schon eine besondere Figur gewesen. Jim Jarmusch-Filme.
Ja. Stranger than Paradise.
Ist John Lurie eigentlich schwarz-weiß? Ich hab den so schwarz-weiß im Kopf.
Es gibt ihn auch noch in Farbe. Wir haben uns, ist noch gar nicht so lange her, dass wir uns das letzte Mal gesehen. Wir haben immer noch Kontakt.
Mhm.
Ja, ja. Aber okay. Voll Farbe.
Wie hieß der zweite Stranger than Paradise und der andere?
Down by Law.
Down by Law, genau. Das waren die Filme, voll, die man auf jeden Fall gesehen haben muss.
Voll. Und es war ja das Witzige, wir lernten uns ja kennen in Stuttgart.
Ach.
Das war die Zeit, ich war zwar in New York, aber es war dann Jazz Festival in Stuttgart. Und ich war gerade von New York in Stuttgart bei meiner Mutter und bin dann nachts aufs Konzert und da lernten wir uns kennen.
Und er sagte wirklich so richtig, hey girl, come on.
Nee, er kam zu mir und sagte, who are you?
Oh wow.
Sagte ich, I'm Natalia and who are you?
Das ist cool, das ist sehr cool. Gut, dann hören wir jetzt Killing Me Softly with His Song in einer Soul-Version. New York steht hier als Stichwort. Bis 1992, Schauspielschule und das große Experimentieren. Gut, das können wir jetzt in etwa einordnen. Schön.
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song.
Radio 1. Hörbar. Prost.
Zu Gast ist die Schauspielerin Natalia Werner und sie hat jetzt vor, mit der Klangschale die nächste Frage zu ziehen.
So, welcher Abschied oder welches Abgewöhnen war am schwierigsten rückblickend? Wow, das ist eine gute Frage. Also, Abschiede sind für mich nicht einfach. Ich bin eine sehr schlechte Verabschiederin, weil ich selbst, wenn ich weiß, dass ein Abschied ins Haus steht, es mir unfassbar schwerfällt, mich zu verabschieden. Das ist kein Wortspiel, sondern das ist gelebtes Leben. Und das war auch, und da könnte man jetzt viele Beispiele nennen, auch in Beziehungen, von denen ich weiß, dass sie sich eigentlich schon verabschieden. Und ich innerlich diejenige bin, die sogar nach vorne getrieben hat, viel oder fällt es mir schwer, dann wirklich den Abschied auch zu zelebrieren oder einfach zu leben.
Durchzuziehen.
Ja, voll.
Eben auch bei den Beziehungen, wenn ich es richtig verstanden habe, bei denen du weißt, entweder geht da gar kein Puls mehr oder es ist gar nicht gesund und es wäre gut.
Das spielt gar keine Rolle.
Das ist egal.
Das ist vollkommen wurscht.
Generell Abschiede.
Also das, da kommt dann das Trennungskind durch wahrscheinlich in mir, die einfach Trennungen oder Abschiede per se als fürchterlich empfinden.
Deine Eltern haben sich getrennt, als du 3 warst.
Genau.
Ne?
Und das heißt, es ist mir ja eben nicht fremd, aber es ist für mich unfassbar schwer, das zu leben. Und das ist einfach eine Erkenntnis, die ist jetzt nicht erst ein paar Jahre alt, sondern das zieht sich bei mir durch von klein auf. Und der letzte große Abschied ist im Sinne eines neuen Lebensabschnittes, den ich jetzt im letzten Jahr erlebt habe, war, als mein Sohn auszog. Und das war auch so ein Moment, wo ich merkte, boah, es ist so klar, dass das kommt und es ist auch gut, dass es so ist und dass da das Leben geht weiter und die Neugierde ist da und es drängt ihn ins Leben und man hat alles richtig gemacht. Aber das dann einfach auch zu leben und es anzunehmen und da nicht so eine jammerige Mama zu werden, ist für mich wirklich schwer gewesen. Und das werden alle Eltern nachvollziehen können, die das schon erlebt haben. Da bin ich nicht die Erste, die das benennt. Aber es war für mich einfach auch deutlich, wie schwer es mir fällt. Und nicht, weil es anderen weniger schwer fällt. Es geht da nie um den Vergleich. Es geht ja nur darum, wie du selbst damit umgehst. Und Gott sei Dank habe ich zu meinem Sohn so ein schönes Verhältnis, dass ich damit auch offen und ehrlich umgehen konnte, ohne dass ich das Gefühl habe, ich belaste ihn jetzt damit, weil du willst ja nicht dem Kind das Gefühl geben, das ist jetzt ganz schwer für mich und du darfst das eigentlich nicht machen, sondern im Gegenteil. Trotzdem, diese Ambivalenz auszuhalten in diesem Gefühl, das gehört ja auch dazu und das gehört natürlich auch zum Loslassen eines Kindes und dann weiß man, dass der Weg einer ist, der dann demjenigen gehört, der seinen Weg gehen will. Und wenn es eine versteht, dann bin es ja auch ich. Ich habe ja auch noch diese Augen in mir, wie ich das selbst für mich gehandhabt habe. Und ich habe null Rücksicht genommen auf meine Mutter damals. Mir war gar nicht klar, dass es für meine Mutter schwer ist. Und das soll es auch nicht sein. Nur mir selbst wurde das nochmal so deutlich, dass es für mich etwas ist, was, da kommt dann Nostalgie und Fragen und Sehnsüchte und auch einfach das Gefühl, einen Menschen, der einem die Welt bedeutet, gehen zu lassen, ist echt nicht einfach. Ja.
Du hast sofort bei dem Wort Abschied gesagt, generell Abschiede. Der, den du jetzt skizziert hast, der ist für viele, selbst für Menschen ohne Kinder, nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz geht es auch um die kleinen Abschiede. Ist es für dich auch schwierig, Menschen, die du magst, zum Bahnhof zu bringen, weil sie für 4 Wochen irgendwo hinfahren oder zum Flughafen?
Kommt drauf an. Also es gibt Menschen, da fällt es mir wirklich schwer.
Ja?
Es gibt Menschen, da würde ich jetzt sagen, okay. Das ist verkraftbar.
Und eine Abgewöhnung?
Ja, Rauchen, schrecklich.
Ja, hast du gern, du hast gern geraucht wahrscheinlich
auch. Oh, schrecklich. Und ich habe dann auch wieder angefangen. Und zwar zu einem Zeitpunkt oder in einer Phase, wo ich dachte, das ist überhaupt kein Thema mehr. Also logischerweise Schwangerschaft und die Jahre danach. Und dann fing ich irgendwann wieder an zu rauchen. Und dann habe ich mir es wieder abgewöhnt. Und dann dachte ich mir, das Thema ist sowas von durch. Ich muss überhaupt nicht mehr drüber nachdenken. Und vor, ich schätze mal, 5 oder 6 Jahren habe ich wieder nochmal angefangen zu rauchen.
Weil du davor gut aufhören konntest? Hat das damit zu tun gehabt, dass du dir gesagt hast, ach komm, damit höre ich doch gleich wieder auf?
Ja, aber das ist ja auch so, das ist ja dann wirklich fast wie ein Wortspiel, weil es fiel mir nie schwer aufzuhören. Es fiel mir nur schwer, dann nie wieder anzufangen. Wirklich. Und genau in der Dynamik war es bis heute. Deshalb habe ich Angst, dass ich irgendwann nochmal anfange und ich krieg's gar nicht mit so ungefähr.
Wie ist das denn in so einem Moment mit so Rollen? Weil das muss ja höllisch sein. Du spielst jetzt so eine, weiß ich nicht, eine Künstlerin in deinem nächsten oder übernächsten Projekt. Und dazu gehört, die dreht sich Zigaretten, die sitzt, fährt sich damit durch die Haare, guckt aus dem Fenster, weint, raucht, trinkt.
Okay. Also ich bin aufgewachsen in der Zeit, da konnte man auch im Flugzeug rauchen oder in Talkshows, habe ich auch alles gemacht. Wenn du heute, und das ist kein Scherz, wenn du heute einen Film erzählst, egal ob Kino oder Fernsehen, und da raucht jemand, du glaubst einmal nicht, welche Diskussionen da im Hintergrund stattfinden, ob das geht oder nicht und warum und darf die das oder soll die das, was raucht sie, warum, wen, was, wie, bub. Das geht schon gar nicht mehr. Sag mir mal zwei Filme in den letzten 5 Jahren, wo du weißt, dass Leute wirklich viel geraucht haben, die aber keine historischen Filme sind. Also wo du nicht die, weiß ich nicht, 70er, 80er, sonst was erzählst. Es ist unmöglich. Es sind rauchfreie Zeiten.
Also ich kann dir diesen Film jetzt nicht nennen, weil ich auch wirklich selten im Kino war in den letzten Jahren. Aber ich weiß, dass mir aufgefallen ist. Also und das wäre mir wahrscheinlich nicht aufgefallen, wenn ich das drumherum so rauchfrei wäre. Mir ist aufgefallen, dass ich vor einiger Zeit einen Film gesehen habe, der verhältnismäßig neu war, in dem geraucht wurde. Da wurde also eine Realität gezeigt. Naja, es ist das, was früher
vollkommen normal war, ist jetzt normal war.
Absolut Ausnahmezustand.
Und das ist natürlich ein Problem, weil genau wie auch mit Alkohol im Übrigen, wobei Alkohol ja so ein etabliertes, das fällt ja nicht auf. Also du kannst ja keinen Film drehen, ohne dass man Gemütlichkeit herstellt, ohne eine Flasche Wein auf dem Tisch oder so. Ne? Alkohol ist ja nochmal eine andere, wie so eine Wandfarbe, wie so eine Grundfarbe, mit der du den ganzen Raum oder die Persönlichkeit ausstattest. Was ja Zigaretten irgendwie auch waren. Aber Zigaretten mussten jetzt dran glauben.
Aber ich kann ja schon auch eine Sache sagen. Ich habe tatsächlich mal aus einer rauchfreien Zeit kommend wieder angefangen zu rauchen, weil ich in einem Film geraucht habe.
Siehste.
Auf alle Fälle. Weil dann kommt die Ausstattung und bringt dir diese stinke Zigaretten, diese Kräuterzigaretten, bei denen es mir dann immer so schlecht wurde, dass ich sagte, bring mal lieber eine ordentliche, dann mache ich es gleich, dann wird es mir anders schlecht, irgendwie besser, ja. Und zack, hatte ich die Fluppe in der Hand und zack, war ich wieder Raucherin. Du und ich habe Angst alleine, weil ich jetzt drüber rede. Wahrscheinlich gehe ich nachher raus und kaufe eine Schachtel Zigaretten. So, wirklich, das kann mir passieren. Und davor habe ich Angst. Und ich möchte das nicht.
Nein.
Weil mittlerweile ist es auch wirklich so, ich finde es richtig unangenehm, wenn ich es rauche, wenn ich es rieche. Aber siehst du, ich habe schon Rauchen gesagt. Du, dann machst du eine Kippe. Ja, also ich bin da nicht, ich traue mir echt selber nicht über den Weg. Es kann also sein, dass du wieder,
ja, fürchterlich.
Und könntest du dann 5 rauchen?
Nein, ich bin dann Kettenraucherin.
Ach, scheiße, das ist
nein, ja, ja, ich bin dann doof. Janis Joplin. Ich setze mich morgens um 6 im Garten und fange an zu rauchen. Kein Scheiß. Wirklich, du musst. Frag meine Freundin Elfe. Die hat immer gesagt, Janis ist wieder da, ja. Ich sitze dann da mit den ersten Sonnenstrahlen und einer Tasse Kaffee.
Ja, das klingt schon wieder, damit malst du schon wieder so ein tolles Bild.
Hör aber auf. Es ist mir trotzdem schlecht, ja.
Aber es funktioniert und ich finde es irgendwie auch ein bisschen geil.
Oh Gott, ich bin so froh, dass ich habe so viel geraucht und ich habe so gerne geraucht und ich habe nie versucht aufzuhören, nie. Ich habe es nie versucht.
Wie, du rauchst immer noch?
Nein, ich rauche nicht mehr. Ich glaube, es gab in meinem Leben nur einen einzigen Moment, weißt du, wie diese, wenn der Hallische Komet, wenn so 18 Planeten in einer Reihe stehen und ich glaube, da habe ich zufällig genau diesen Moment getroffen, um zu sagen, ah, okay, ich bin Hardcore-Migränikerin und ich habe eine Zahnimplantation in 2 Wochen, vielleicht sollte ich jetzt diesen Moment nutzen, damit mir nicht alles gleich wieder aus dem Kiefer bricht und habe es dann einfach gemacht und seitdem nie wieder geraucht und bei mir ist das Gute, ich habe einmal 2 Jahre nur gepafft, weil ich sehr krank war. Und als ich dann so einen gestörten Typen kennengelernt habe, in den ich mich blöderweise verliebt habe, der so Kette rauchte, habe ich mir das Rauchen wieder angewöhnt. Und ich weiß deswegen auch, dass mir weder die erste noch die zweite Zigarette schmecken würde. Auch das ist für mich so eine Art Schutz und Safety. Also ich würde nicht wieder anfangen, glaube ich. Aber ich weiß, dass als ich damals wusste, okay, wenn ich mit dem zusammen bin, muss ich auch wieder rauchen. Dann habe ich angefangen und musste mich sofort hinlegen, weil mein ganzer Körper rebelliert hat, weil mir so schwindelig war, weil mir so schlecht war. Das heißt, ich habe mich gegen den Willen meines Körpers entschieden, wieder zu rauchen. Eine Woche habe ich das durchgezogen. Also wie crank, ja, total. Und schon deswegen, aus dieser Erfahrung weiß ich, das wird nicht nochmal passieren.
Okay, und wie lange hat die Beziehung gehalten?
Ach bitte, ich bitte dich, ich würde es nicht Beziehung nennen. Das war ein einziges...
Das heißt, du hast dann, der Mann hat es nicht überlebt, also die Beziehung hat es nicht überlebt, aber du hast einfach weiter geraucht.
Ja, natürlich. Von dem, der Typ hat nur Zerstörung in mein Leben und in das Leben anderer Menschen gebracht.
Das ist nicht schön.
Aber es ist eine positive Sache dabei rausgekommen. 2. Meine Freundin Ute und dass ich mir angewöhnt habe, so eine 2x2 Meter Zudecke zu haben.
Das fand ich mit ihm unangenehm, aber ohne ihn super.
Okay, interessanter Typ.
Ja. Nein, wirklich nicht. Wir spielen Musik und holen uns dann ein anständiges Thema, über das wir sprechen, ja? Mhm. Also nicht dieser Typ jedenfalls. Lauryn Hill hast du mitgebracht.
Ich wusste, dass du das jetzt nehmen wirst, das passt ja auch. Super. Tolles Album.
Can't Take My Eyes Off You. Mhm. Wofür steht das Lied, zeitlich ungefähr?
Ich weiß noch, dass das Album kam raus, es war in den 90ern, Ende. Und witzigerweise war ich da zu Dreharbeiten in Wien und hörte das hoch und runter und runter und hoch und dachte, das ist das tollste Album der Welt.
Ja, es ist auch wirklich ein hervorragendes Album. Mhm. Wir hören jetzt also Can't Take My Eyes Off You. Radio 1, die Hörbarust. Heute mit der Schauspielerin Natalia Wörner. Wenn Sie jetzt erst einschalten, dann weiß ich, dass Sie Radio hören. Dann können Sie aber das bisher geführte Gespräch als Podcast nachhören, was Sie natürlich auch können. Wenn Sie es als Podcast hören, können Sie diesen Podcast natürlich auch nochmal anhören.
Sie können aber dann Ihr Radio auch anmachen. Da läuft auch was Schönes.
Aber nicht wie, Achtung, Achtung, es geht los und Achtung. Okay, die nächste Frage schon. So, oh, ist sie sich selbst eine gute Freundin? Oh, das ist eine schöne Frage. Also, wenn wir jetzt von der Theorie ausgehen, dass man das für andere nur sein kann, wenn man es für sich selbst ist, dann darf ich in aller Bescheidenheit sagen, mein Leben ist gesegnet mit einer Handvoll wirklich unfassbar wertvollen Frauenfreundschaften. Ich glaube, ich bin eine gute Freundin. Ich glaube, ich bin eine sehr loyale und treue Freundin. Und das kann ich für mich auch sein in Momenten, wo es eng wird. Dann kann ich mit mir auch gut sein. Ich kann in der Regel mit anderen besser sein, als ich mit mir alleine. Also ich kann das, was andere brauchen, sofort wie ein Seismograf spüren und auch umsetzen im Sinne einer großen Empathiewelle. Und ich bin immer noch dabei, das für mich in dem gleichen Maße auch zu können. Es ist ganz komisch, es ist so ein Automatismus, der, also es würde mir immer fast einfacher fallen, etwas Schönes für andere zu machen als für mich selbst. Was vielen Menschen so geht.
Ja.
Also ich glaube, das hat auch natürlich was mit Erziehung zu tun und da will ich nicht alle über einen Kamm scheren, aber sorry, dass ich das nochmal sagen muss, gerade Mädchen wurden eben oft auch dahingehend erzogen, sei eher bescheiden, sei eher aufmerksam, achte auf die Bedürfnisse anderer. Und diese Selbst...
Das Ding ist aber, es ist ja auch eine irre Qualität von Frauen, weil sie es einfach so gut können.
Ja, aber ich habe Männer und Jungs kennengelernt, die das auch sehr gut können. Mhm. Es ist nur so, dass das möglicherweise nicht unbedingt befördert wird. Ich habe sehr empfindsame, sehr empathische Männer und Jungs kennengelernt, deswegen halte ich seit einigen Jahren gar nichts mehr davon, diese Eigenschaften in irgendeiner Weise einem Geschlecht zuzuordnen. Ich bin nur nach wie vor auch geschockt. Ich kann mein eigenes Leben nicht zurückschalten und aufribbeln. Und du hast ja eben auch schon so eine ähnliche Bemerkung gemacht. Ich würde rückblickend, wenn ich das könnte, viel milder mit mir umgehen. Mhm. Ich war viel zu kritisch. Und das bedeutet nicht, dass man sich selbst gegenüber nicht selbstkritisch sein soll. Aber diese Selbstzerfleischung, dieses sich selbst kleinhalten, das mir persönlich auch immer bewusster wird, je älter ich werde, in wie vielen Punkten das stattfindet und was für eine Ruhe inzwischen einkehrt in mich, in meinen Kopf, wie wohl ich mich in mir fühle und in meinem Leben und wie sehr ich spüre, dass ich Einfluss auf das habe, was ich tue, was ich denke, wie ich zu anderen bin, wie ich zu mir bin. Ich bin viel unabhängiger davon. Und habe mich früher immer viel mehr da in Beziehung gesetzt und du nix. Das geht, glaube ich, vielen Menschen so.
Voll. Kann ich absolut nachvollziehen und denke mir schon auch, und das ist dann Erziehung und nicht geschlechterspezifisch, mit welchem Selbstwert wird man quasi A, konfrontiert, jetzt mal vollkommen subkutan und auch nicht bewusst, also A, wie gehen die Eltern mit sich selbst um, was geben die einem mit, ohne dass man das zuordnen kann als kleines Kind, was es mit einem selbst macht und mit welcher Abgrenzung, wenn man älter wird, geht man in die Welt und kann auch priorisieren und ich glaube, da sind wir alle, und auch aus dieser Generation kommend nicht die allerbesten im Selbstumgang mit sich. Und das Interessante ist, ich bin da an der Stelle meinem Beruf so dankbar, dass ich als Schauspielerin ja auf einer professionellen Ebene auch mit mir und meinem Umgang mit mir immer wieder konfrontiert war und bin. Das ist das, was an diesem Beruf auch so schön ist, weil du, und ich meine das Gegenteil von narzisstisch, natürlich musst du dich mit dir auseinandersetzen und mit deiner Art, mit deinem Filtersystem, wie du ins Leben schaust, wie du Emotionen herstellst, auf was du zurückgreifen kannst und willst. Wer bist du eigentlich? Ja, das sind ja Fragen, die man sich immer stellt und meistens kann man, wenn man jung ist, das nicht wirklich beantworten. Und wenn ich mir überlege, wie ich mir heute wünschen würde, wie ich mit mir umgegangen wäre damals, ist es weit weg von den Möglichkeiten, die es auch damals gegeben hätte, der Fall. Das ist ein bisschen traurig und das ist auch eine Frage des Umgangs mit sich und mit der Erziehung. Und ich würde mir so wünschen, dass ich irgendwann mal das Gefühl habe, ich habe es bei meinem Sohn anders gemacht. Habe da eine Wertschätzung und ein Selbstwertgefühl, das nicht ein übersteigertes Selbstbewusstsein zwangsläufig zur Folge hat, zumindest mal im Ansatz, in der Anlage verschenken und pflegen können, was einem jungen Menschen hilft, mit sich gut umzugehen. Und das ist die Grundlage, dass dieser Mensch auch mit anderen gut umgeht.
Absolut. Und das ist es ja. Das ist ja, oft wird, wie du eben schon gesagt hast, dann von Narzissmus oder Egoismus oder Nabelschau gesprochen oder so. Und es gibt ja diese Personen, die so sehr um sich selbst kreisen, dass sie, also davon spreche ich nicht.
Aber die sind ja meistens dissoziiert. Das sind ja nicht die Menschen, die wirklich wissen,
klar,
wer sie sind.
Gut. Also du bist dir eine gute Freundin. Und auch anderen eine gute Freundin.
Bei mir mangelt es nicht an Empathiefähigkeit. Und wie gesagt, diese Empathiefähigkeit erlebe ich in der vollen Blüte, wenn ich sie geben kann. Aber ich weiß nicht, ob ich die gleiche Empathiefähigkeit mir gegenüber habe, wie einem anderen Menschen, der mir ganz viel bedeutet. Und dass man mit sich selber da so in Mangel geht unter Umständen oder weniger großzügig ist, das ist schon ein Phänomen. Ja. Ich muss selber drüber lachen, weil ich frage mich eigentlich, wo kommt das denn jetzt wirklich her?
Es gibt eine große Antwort. Du hast eben schon, also ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber ich möchte sie ungern sagen, weil das Wort Patriarchat darin vorkommt. Aber du hast gerade eben schon gesagt, wenn ich damals das Potenzial, das ich hatte, genutzt hätte, also das, wenn du dich nicht die ganze Zeit schlecht und zu dick, zu groß, zu klein, so wie auch immer gefühlt hättest, sondern einfach gedacht hättest, ich bin gut, so wie ich bin, hättest du irre viel Zeit damit gespart und hättest vielleicht
viel
Mathematik studiert oder
hätte ich nicht,
Bilder
aber,
gemalt oder was weiß ich, was du gemacht hättest.
Aber was ich auch gemacht habe, ich habe wirklich Freundschaften gepflegt und das heißt auch Liebe und Zeit denen geben. Und deshalb möchte ich, wenn ich mir das wünschen darf, jetzt einen Song widmen.
Ja, los.
Meiner Freundin Elfe.
Los. Und welchen nehmen wir? Nehmen wir
Du bist so schön.
Du bist so schön.
Ja.
Von Aline Cohen?
Ja.
Okay.
Du bist so schön.
Du bist so schön. Du bist so schön.
Jetzt müssen wir aber auch von deinem Beruf, den du eben selbst schon angesprochen hast, unbedingt mal sprechen. Ihr habt euch gesucht und gefunden. Also das ging, wenn ich das richtig rekapituliere, korrigiere mich da gerne, aber das ging dann eigentlich relativ schnell ziemlich gut los. 1992 kam, glaube ich, raus, 1993 dann wiederum, Thea und Nat mit der, oder Regisseurin oder von der Regisseurin Nina Gosse. Dann 1993 erster Kinofilm, Frauen sind etwas Wunderbares, Regie Sherry Horman. Und dann später auch, oder kurze Zeit später, Irren ist männlich. Dann Die Sieger, Dominik Graf. Die erste internationale Produktion, alle namhaften Schauspielerinnen haben sich damals casten lassen, denn es war an der Seite des großen Gérard Depardieu 1994, La Machine. Hast du da gute Erinnerungen an diesen Film und diese Begegnung?
Weißt du, das ist eigentlich eine irre Geschichte, wenn ich mir das heute überlege, wie ich das damals erlebt habe und wie ich im Nachhinein sagen muss, dass ich natürlich mit ihm auch eine Situation hatte, wo ich mich sehr, sehr klar positionieren musste. Und es ging, er war okay, aber natürlich hat er auch seine Position genutzt. Er war damals, glaube ich, nicht ganz so lost im Alkohol wie heute. Er war noch wahrscheinlich liebevoller, verrückter auf seine Art. Und er war okay, als ich ihm klare Zeichen gegeben habe. Aber glaub bitte nicht, dass ich nicht da in eine Situation kam, wo er sagte, komm, wir machen mal Text. Und dann war eigentlich die Idee gar nicht, so viel Text zu machen. Und so. Also das war auch so ein Überrumpelungsmoment, wo ich damals, eine junge Schauspielerin in Frankreich, vollkommen, mich gab's gar nicht so ungefähr, mich gegen einen Menschen mal kurz positionieren musste, der damals schon der Superstar war und übrigens auch Co-Produzent von diesem Film.
Ah, ja.
Also es war jetzt keine einfache Situation, unter nur Anführungsstrichen Kollegen. Ich habe mich kaum getraut, es zu erzählen. Und es war auch jetzt wirklich nicht übergriffig im Sinne von Gewaltfall, aber es war absolut übergriffig. So, heute würde ich sagen, der Klassiker, damals habe ich so nicht mal als nicht normal empfunden. Das ist ja so crazy, Bettina, dass man denkt, wo kommen wir eigentlich alle her im Kollektiv, dass man das einfach eingespeist hat ins System und nicht zu einem Zeitpunkt da schon wortklar und nachvollziehbar gesagt hat, Stopp, Schild, ganz groß. Und im Übrigen werde ich das mal allen hier kundtun, weil das ist nicht okay, was hier gerade passiert. In mir, jetzt komme ich wieder mit dieser angstfreien inneren Verfasstheit, die ich habe, und es hat sicherlich mit meinem Aufwachsen zu tun. Ich hatte nie Mühe, Dinge zu sagen, von denen ich wusste, dass die Konsequenzen auch unter Umständen unangenehm werden. Da hatte ich nie Angst davor. Ich hatte keine Angst vor Autoritäten, auch nicht vor Lehrern. Egal.
Das hat dir einen irren Vorsprung gegeben, ne? Das müssen
andere
erstmal.
Das wusste ich gar nicht.
Ja,
das war bei mir eher wie ein Reflex.
Gut.
Und auch ein Überlebensreflex. Aber es ist im Nachhinein, denke ich mir, du hattest so eine Chuzpe. Und ich habe das überhaupt nie reflektiert. Es war für mich ein Reflex, das einfach auf den Tisch zu knallen. Und zu sagen, kann jetzt auch richtig schön schief gehen. Es kann auch sein, dass die mich hier rausschmeißen. Egal. Das mache ich nicht. Das geht bei mir gar nicht. Und das klingt dann so heldenhaft. Das war es noch nicht mal. Ich konnte gar nicht anders. Ich hatte gar keine Choice.
Du hast einfach auch Glück, denn das möchte ich jetzt auch völlig von Geschlechtern losgelöst sagen, wenn man in so einer Hierarchie ist und kommt in eine Situation, bei dieser Art von Machtausübung ja nicht nur was mit einem sexuellen Charakter oder zu tun haben muss, es ist halt oft so, aber es gibt ja auch ganz andere Machtspiele eben auch, die durchaus auch von Frauen, anderen Frauen gegenüber oder von Frauen, Männern gegenüber ausgeübt werden. Ne? Das ist auch, das möchte ich auch auf jeden Fall betonen. Dieses Nein sagen, dieses eine Grenze, freundlich eine Grenze ziehen, aber bestimmt zu sein. Wo lernst du denn das?
Nirgends.
Nirgends?
Ja.
Du hast das Glück gehabt, das durch deine Erziehung gelernt zu haben.
Ja, ich habe zumindest nicht das Gegenmittel eingeimpft bekommen, nämlich die Klappe halten oder in die Scham versinken oder irgendwie was tun, was man nicht will. Man kann einfach sich da nur liebevoll an der Hand nehmen, auch über die Generation hinweg und sich gegenseitig ermutigen zu sagen, Leute, geht wirklich mal euren Weg und wenn Dinge so kommen, wie man sie sich nicht wünscht, dann macht es jedem klar, wo eure Grenzen sind. Das ist wie in jeder Beziehung. Also Grenzen setzen, Bedürfnisse zeigen und bei sich bleiben.
Ja, aber schon in jeder Beziehung, das macht es nicht leichter, dass du sagst, es ist wie in jeder Beziehung, denn auch innerhalb von Beziehungen, das wissen wir ja auch.
Aber das meine ich damit, das ist ja nicht wertend gemeint. Aber genau das, um was es geht. Und deshalb nochmal zu Erziehung der Kinder oder der eigenen. Ich glaube, das Wichtigste, was man den Kindern geben kann oder was man als Erwachsener auch ausstrahlt, ist die berühmte Resonanz. Hier dein Freund Matze Hilscher hat es mal in einem anderen Podcast.
Dein Freund Matze Hilscher. Aber trotzdem, ja, ich mag ihn. Herzliche Grüße.
Herzliche Grüße an Matze. Was ich besonders mag, sind die Check-ins mit seinem crazy Freund da, mit dem Seifert. Und da haben die eine Folge gemacht, das Ding-Dong. Und es ist auch besonders schön, mal Männer zu hören, die auf so einer Ebene in eine Resonanz gehen und sagen, das ist das Ding, das sende ich dir und das kommt, das Dong kommt zurück. Und wenn du das Ding-Dong hast, also wenn du mit dem Menschen, mit dem du befreundet bist oder den du liebst, wenn du in dieser Resonanzschwingung bist, das kann auch disharmonisch sein, aber du bist innerlich sicher, dass du das Dong bekommst, wenn du ein Ding wegschickst. Und das, darum geht's. Ich glaube, das ist es. Man braucht nur ein Ding-Dong.
Ding-Dong. Oh wow, Billie Eilish. Bad Guy, was für ein unfassbar guter Text, was für eine unfassbar gute Künstlerin, was für ein Mensch.
So jung und so talentiert.
Wahnsinn. Okay, Bad Guy.
Ja. I'm the bad.
Natalia Wörner ist zu Gast hier in der Hörbar. Das ist unser längster, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall der letzte Gesprächspart.
Wie schon vorbei? Hat schon angefangen?
Nein, ja, also er hat schon angefangen, genau. Du wolltest noch einmal die letzte Frage noch.
Von welcher Person hast du am meisten gelernt? Wow. Also wir hatten ja vorhin Moni. Aus Kinderperspektive würde ich sagen, war Moni die Person, die für mich auch Maßstäbe gesetzt hat, von denen ich dann lernen konnte, also von ihr gelernt habe.
Ihre Urgroßmutter, falls Sie jetzt genau. Erst eingeschaltet haben.
Und das ist vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich das so sage, weil es vom Shift her eigentlich immer ein anderer ist. Aber ich habe in der Beziehung und in den letzten 20 Jahren am meisten von meinem Sohn gelernt. Eben aufgrund dieses Ding-Dongs. Und natürlich war ich diejenige, die das Ding in den Äther bringe. Aber das, was dann zurückkam oder das, was an Beziehung entstanden ist im Muttersein, und das verändert sich ja auch im Laufe der 20 Jahre, man ist natürlich eine andere Mutter mit einem Kleinkind, mit einem Säugling und so weiter, wie mit einem Schulkind oder dann einem mittlerweile fast erwachsenen Mann. Aber ich glaube, in dieser Form von Fürsorge, Liebe, loslassen lernen, in die Selbstständigkeit begleiten, um dann einfach auch auf Augenhöhe auch ein Nein zu akzeptieren oder ein Warum. Das ist für mich jetzt mal im Sinne auch einer Selbstkritik die wichtigsten Lerneinheiten gewesen. Ja, doch, ich glaube, ich habe von meinem Sohn am meisten gelernt.
Vielen Dank für die Beantwortung der Klangschalenfragen.
Aber coming back to this one, 20 Jahre unter anderen Umständen, wo waren
ja,
Sie eigentlich?
Ja, da ist es. Ja. Wo waren Sie, als es losging? Unter anderen Umständen war schon klar, dass
nein.
Du...
Nein, okay. Also ich sollte eine verdeckte Ermittlerin spielen und das war auch so ein bisschen angedacht als Reihe. Dann wurde ich aber schwanger und sagte damals zu Jutta Leklenke, die Produzentin des Films bis heute, dass ich das so nicht spielen werden kann, weil ich dann zu dem Zeitpunkt deutlich schwanger sein werde, wenn wir diesen Film drehen wollen. Daraufhin gab es Überlegungen, wie man damit umgehen kann, und wir kamen auf die geniale Idee, einfach eine Kommissarin zu erzählen, die einfach wie 100.000 andere Frauen auch schwanger einfach ihrer Arbeit weiter nachgehen. So ein bisschen Fargo inspiriert.
Ja, hab ich auch gerade gedacht.
Aber nichtsdestotrotz, alles mit realem Babybauch war auch ein Risiko für die Produktionsfirma damals. Schwangerschaften werden nicht versichert, by the way, im Film. Und dann drehte ich mit Jakob im Bauch und dann wurde dieser Film ausgestrahlt, war ein großer Erfolg und es hieß, Leute, lass uns doch bitte genau das als Reihe weitermachen.
Hieß der auch dann, also habt ihr ihn dann unter anderen Umständen
genannt?
Weil sollte eigentlich anders heißen,
ja,
wahrscheinlich.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Mhm. Ich glaube, und dann blieb das sozusagen, der Name blieb Programm. So. Und natürlich war es dann so, dass wir für den nächsten Film hatte die Kommissarin natürlich längst auch ihr Kind auf die Welt gebracht und dann haben wir rumgerätselt, was nehmen wir denn da jetzt? Und dann sagt die, dann nehmen wir halt Jakob, der ist ja eh da.
Wie schön.
Und so wurde es ganz spielerisch eingebaut, halt zuerst Kinderwagen rumgeschiebe und so weiter. Und dann war halt jedes Jahr, als wir dann einmal im Jahr drehten, war immer die Frage, wer ist das Kind? Und dann war das halt immer Jakob, weil Jakob ja sowieso dabei war, ja. Also der wurde also zwangs eingebaut und hatte seine ersten Titel, da war er noch im Bauch, auch lustig. Ich glaube, es gibt eigentlich so als Langzeit-Real-Life-Projekt kein...
Nichts Vergleichbares,
es gibt, ne? Nee, es gibt von Richard Linklater einen Film, der heißt The Boyhood. Ne? Der wurde über 10 Jahre gedreht, ganz toll mit Hawke und Patricia Arquette und auch zwei Kindern. Kennst du den Film nicht?
Nein.
Oh, den musst du dir anschauen, der ist wirklich toll. Ein paar kleine Kinder, dann trennen die sich.
Boyhood.
Weil es natürlich vor allem um die Kinder geht und dann zum Schluss sind es Teenager-Kinder. Das ist ein toller Film. Und das sind immer die gleichen Darsteller. Die haben sich wirklich alle 10 Jahre
toll,
getroffen.
Das ist eine schöne Idee.
Und einfach auch eine geile Geschichte erzählt. So, und wir haben halt unsere, unter anderen Umständen, und sind jetzt, was Jakob anbelangt, deutlich älter geworden. Und jetzt ist es natürlich ein Spieler auf Augenhöhe und ein 20-Jähriger, der da eben seine eigenen Geschichten hat. Und wir haben tatsächlich jetzt für unser Jubiläumsjahr, das jetzt läuft und jetzt... Ich weiß nicht, wann wir laufen hier.
Läuft schon in der Mediathek und morgen dann auch linear im ZDF.
Cool. Das ist der 25. Film insgesamt Und das ist das 20. Ja. Jahr.
Es sind ja auch super Kollegen dabei. Ich glaube, Ralf Herford von Anfang an.
Von Anfang an, genau. Ralf von Anfang an, Jakob von Anfang an. Ja. Und dann gab es im Team 2, 3 Wechsel. Mittlerweile gibt es ja auch die Lisa, die schwedische Kollegin Lisa Wellinder. Matthias Brandt, der ja den Vater von Leo, also von Jakob quasi spielte, der dann irgendwann mal gegangen ist, weil er eine eigene Reihe hatte. Aber auch das machte dann, die Reihe ist zu dem, was sie ist, nämlich, dass man eine Frau erzählt, Jana Winter, die alleinerziehend das Kind, den Beruf und das ganze Leben irgendwie halt in den Griff bekommt. Große Identifizierungssituation für viele, viele Menschen. Genau, und seit 20 Jahren machen wir das und das ist nach wie vor geliebt, beliebt und hat Topquoten und das ist schön.
Du hast wirklich das Glück, nicht, dass du das nicht auch lieferst und da musst du ja auch, du musst liefern, das ist nämlich genau der Punkt, dieses Topquoten ist fast in jedem Artikel auch zu finden. Toll. Aber natürlich auch eine Verantwortung. Und du hast das Glück, dass du 2 Reihen hast. Mhm. Also da ist einmal unter anderen Umständen, wie du eben schon gesagt hast, 20 Jahre, dann gibt's die Diplomatin. Mhm. Beides läuft extrem erfolgreich. Mhm. Was natürlich für dich als Schauspielerin ein Geschenk ist auch, ne? Also, dass du weißt, dass du auch eine gewisse Planungssicherheit hast, denn es ist ja nach wie vor extrem beliebt bei den Zuschauerinnen und Zuschauern.
Und ich weiß das wirklich zu schätzen. Ich bin da ganz demütig an der Stelle. Und was eben auch wirklich toll ist, dass wir in beiden Formaten es immer wieder hinbekommen, Themen zu integrieren, die unangenehm sind, die auch schwer sind, die auch relevant sind und eben auch sperrig. Also die letzte Diplomatin, Tod im Kloster, einer meiner Lieblingsfilme aus der Reihe, da ging es eben auch um, in dem Fall, sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche. Und da hatten wir alle so ein bisschen angelegte Ohren vor dem Dreh, weil wir wussten, das wird auch unangenehm sein können. Und das Gegenteil war der Fall. Der Film kam super an und es gab gerade aus der katholischen Kirche heraus unglaublich viel Lob und Dankbarkeit für diesen Film.
Na ja.
Das Thema so anzunehmen, struktureller Missbrauch innerhalb der Kirche. Und die ganzen Opferverbände aus der Kirche haben sich gemeldet und sagten, endlich mal ein Film, der ein Thema so würdig und so ehrlich und so klar und so tief annimmt. Das heißt, die Zuschauer vertrauen den Figuren oder mir so, dass sie eben auch in unangenehme Bereiche mit mir gehen. Und das ist eigentlich das, was mich mit am allermeisten freut, Bettina, weil alleine die Quote ist es ja nicht. Das heißt, was erzählst du denn noch mit? Wie nimmst du auch ein Stück Popularität, um Themen zu integrieren?
Absolut.
Die mir im Übrigen auch persönlich wichtig sind.
Ja.
Es gibt nämlich auch noch die Staatsanwältin Annabelle Martinelli, die sich ja ausschließlich um Sexualstrafrecht bemüht. Und auch da hatten wir jetzt einen Film wieder laufen auf Arte, der so gut lief wie noch nie ein Film auf Arte. Und das ist kein einfacher Entertainment-Film. Und dann wird's für mich spannend. Und ich bin mittlerweile einfach auch in einem Alter und in einer inneren Verfasstheit, wo ich denke, das muss alles Sinn machen und man muss auch was mitgeben und man darf immer wach bleiben und den Menschen auch ein paar Brocken hinwerfen, um zu sagen, kaut da auch mal selber drauf rum und schaut mal, was ihr machen könnt. Wo ist denn dein Beitrag? Ja, nur sitzen und meckern, it's not working like this.
Es gibt einfach auch gesellschaftlich, was bestimmte Themen angeht, so viele Parallelen, weil die so viel reinstrahlen in so viele Bereiche des Lebens, dass es sich falsch anfühlen würde, es auszuklammern, finde ich.
Und ich glaube, es gibt auch gute Gründe, Dinge zu wiederholen ab und an und einfach auch Menschen damit zu berühren und sie abzuholen und sagen, so wie es mir geht, geht's dir vielleicht auch oder umgekehrt. Und damit nicht alleine zu sein. Und das ist ja auch die ganzen Themen, die wir vorhin hatten, dass man so einsam ist in diesen Momenten, wo man selber noch nicht genau weiß, wo der Hase langläuft oder wer man selber ist. Das ist ja genau das Ding, dass man das ja irgendwann mal langsam begreift und damit auch eine Sicherheit bekommt. Aber der Weg dahin ist auch echt ein einsamer.
Was war das?
Das ist
war
dein Magen.
Also, wir hören auf mit Ness, Garten und Ausblick. Was ist Garten und Ausblick von Ness? Was ist das?
Das hat was mit Abschieden zu tun. Und da ein Abschied auch immer ein Lebensabschnitt ist, der sich dann neu gestaltet, ist das ein schöner Moment, sich aus diesem wirklich schönen Gespräch zu verabschieden um zu sagen, es wird ein neues geben und vielleicht nicht erst nach 19 Jahren.
Wie schön. Dann herzlichen Dank für diese Worte natürlich, aber auch für die Zeit, für deine Geschichten, für die Songs und zum Schluss für das kleine Grummeln in deinem Magen. Vielen Dank.
Es war ihr Magen.
In meinem Herz ist ein Haus mit Garten und Ausblick. Die Zimmer sind hell, der Himmel strahlt immer bläulich.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.
Wo auch immer das jetzt ist. Wir waren ein wunderschönes Ausversehen. Weiß ich mal, wie deine Stimme klingt. Glaube, dass ich seit dir anders bin. Ich weiß, du bleibst hier, denn du bist für